Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Schönen guten Abend.
In Holstein aufgewachsen und immer schon sehr verbunden mit dem Meer. Und auch heute noch, wenn Sie Ihre Eltern besuchen, da führt der erste Weg ans Wasser. Warum?
Ja, ich glaube, wenn man so eine Kindheit wie ich genossen hat, so ein bisschen Tom Sawyer, Huckleberry Finn mäßig, dass man in den Sommerferien, in den großen Ferien morgens um 9 Uhr aus dem Haus geht und abends um 10, 11 dann erst wieder nach Hause kommt, dann hat man dieses Meer tief in sich aufgenommen. Ich brauche das auch immer ein bisschen zur Beruhigung wahrscheinlich. Gerade in diesem Moloch Berlin, sag ich mal, hektisch, laut, ist das so ein Gegengewicht. Wobei das Meer ja eigentlich auch nicht leise ist, ne? Also, aber dieses permanente Rauschen, so leicht monoton, das beruhigt unglaublich meine Nerven.
Und auch Musik hat Sie immer schon begleitet. Mit 8 haben Sie Ihre allererste Gitarre bekommen.
Richtig. Das war auch so eine Geschichte, der Nachbarssohn Wolfgang Dahl bekam eine Gitarre, ich glaube zu seinem Geburtstag, schon im Sommer irgendwann, und fing an, Gitarre zu spielen. Und irgendwie fand ich das toll. Der konnte zwar damals auch nur erst so 3 Akkorde oder so. Und dann habe ich meine Oma bekniet. Mensch, Oma, ich möchte auch eine Gitarre. Und die hat dann mit mir zusammen, habe ich aus dem Quellekatalog, natürlich höher, besser, weiter, natürlich eine Western-Gitarre, eine 12-seitige Western-Gitarre rausgesucht, die ich kaum halten konnte, so groß war die. Und da musste ich dann natürlich erstmal 6 Saiten abbauen, weil, also wer sich auskennt mit Gitarren, eine 12-seitige Gitarre zu stimmen, ist schon eine echte Kunst, weil das sind so Doppelsaiten. Manche sind halt in der Oktave und manche sind gleichtonig. Und das wirklich gut hinzubekommen, dass die astrein klingt, das ist schon echt ein schwieriges Unterfangen.
Und haben Sie sich dann das Spielen erstmal selber beigebracht oder hatten Sie richtig Unterricht?
Dann habe ich lange Zeit erstmal mit diesem Freund Wolfgang Dahl um die Wette gespielt und wir haben um die Wette gelernt. Er konnte dann irgendwie einen neuen Akkord. Die haben wir uns so gegenseitig beigebracht. Ich habe auch mit so einer Grifftabelle dann neue Akkorde geübt und so. Und irgendwann habe ich dann aber durch unsere Kantorin in Neustadt, in Holstein, die sich sehr löblich um die Jugendlichen in Neustadt bemüht hat, bekam ich Gitarrenunterricht.
Und waren Sie auch jemand, der tatsächlich geübt hat?
Ja, ich habe leidenschaftlich gern geübt sogar. Und das war vielleicht eben auch genau dieses Meditative, ähnlich wie beim Blick aufs Meer, dass ich beim Akkordeüben so richtig gut abschalten konnte. Mhm. Und meine Mutter ist damals manchmal ein bisschen verzweifelt, weil immer, wenn sie ins Zimmer reinkam, wenn ich Gitarre spielte, dann war ich einfach nicht anzusprechen. Dann konnte ich keine Antwort geben. Und da ist sie manchmal ein bisschen ausgeflippt. Und außerdem, man übt ja auch immer wieder das Gleiche. Also so ein Instrument zu erlernen, gleichwohl ob Geige, Klavier oder Trompete, das kann manchmal schon sehr innervierend sein, weil man halt immer wieder das Gleiche übt.
Weil Sie gerade Ihre Mutter erwähnt haben, die war ja auch nicht ganz so glücklich, weil Sie ein bisschen unordentlich waren im Gegensatz zu Ihrem Bruder und ist deswegen sogar mit Ihnen zum Arzt gegangen.
Ja, das hat sie mal gesagt in einem Interview.
Ja. Ja.
Ich kann mich daran nicht erinnern, aber
hat es denn geholfen?
Ja, gewisse Sachen hat sie mir dann schon beigebracht und die habe ich auch durchaus verinnerlicht.
So. Das heißt, Sie sind heute ein ordentlicher Mensch.
Naja, ganz so ordentlich. Ich meine, das Genie beherrscht das Chaos. So sollte das eigentlich eher sein.
Mit 13 wollten Sie Ihre erste Schallplatte aufnehmen.
Ja, daher rührte eigentlich dieser Wunsch, den ich mir jetzt mit 51 erfreulicherweise erfüllen durfte. Ja, so mit 13, 14. Ich habe auch mal in Neustadt in Holstein an einem Gesangswettbewerb teilgenommen. Mhm. Das war ungefähr so etwas wie Deutschland sucht den Superstar in ganz Miniatur.
Ja.
Und zwar war das damals, da wurde erst regional ausgewertet, dann landesmäßig und danach bundesweit. Und ich habe aber nur den ersten Parcours sozusagen zwar gewonnen, ich hätte dann weitermachen können, wollte das dann doch aber nicht so richtig.
Was haben Sie da gesungen?
Ein Lied von einem Freund von mir, Wolfgang Lerche, der hatte damals eine musikalische Kabaretttruppe, die hieß Diabetes Meditus und der hatte einen Text geschrieben, der hieß Frauenmörder. Ich liege in meiner Badewanne, lese Zeitungen und Hörradio. Mit mir zusammen sitzt Marianne, wäscht sich gerade ihren Po. Marianne war mein guter Stern. Ich hatte sie zum Fressen gern. Sie schmeckte fast wie Fischfilet und war auch überhaupt nicht zäh. Das war der Text für dieses Lied.
Das ist ein ungewöhnlicher Text für ungewöhnlicher Text für einen 13-Jährigen, oder?
Ja, das war ja auch nicht von mir.
Nee,
war
aber
von
Sie haben
Wolfgang
gesungen.
Lerche. Ich habe ihn gesungen, ja.
Sie hätten ja auch Cat Stevens singen können.
Ja, kam gut an beim Publikum. Ich weiß auch nicht. Deutsche Texte waren auch damals schon eher eine Seltenheit.
Ja.
Oder waren damals eher eine Seltenheit. Ich meine, heutzutage gibt es ja dann doch schon sehr viel mehr Deutschsprachiges. Und damals gab es eigentlich nur Udo Lindenberg, so ungefähr. Also zumindest was populäre deutsche Musik anbelangt.
Dann gab es ja auch diesen berühmten Birnbaum, unter dem Sie saßen, Gitarre gespielt haben, während die anderen knutschten. Haben Sie das irgendwann mal bereut, dass Sie immer nur Gitarre gespielt haben?
Nö.
Das glaube ich nicht.
ich meine, so Revue passieren, sicherlich gab es da die eine oder andere Geschichte, wo ich gedacht habe, na, hättest du mal lieber ein bisschen früher die Gitarre weggelegt, dann wärst du vielleicht zum Zug gekommen. Aber das ist ja lange, lange her. Ja. Und was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Also ich habe viel gelernt.
Auch eine schöne Geschichte, auch von Ihrer Mutter, die hat erzählt, Sie waren immer schon ein ganz fröhliches Kind, haben immer vor sich hingeträllert. Stimmt denn die Geschichte, dass Sie durch die Straßen gegangen sind und ganz wildfremde Menschen gegrüßt haben?
Ja, das habe ich.
Das ist heute wahrscheinlich eher umgekehrt.
Ja, jetzt kriege ich es zurück. Vielleicht ist es so.
Haben Sie sich diese Offenheit bewahren können?
Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ja. So gänzlich, ich meine, man wird älter, man wird reifer, man schaut auch auf manche Dinge ganz, ganz anders. Also ich glaube, es wäre auch tragisch, wenn ich die Offenheit hätte von einem 15-jährigen Pubertierling.
Ja, das
wäre, glaube ich, nicht so günstig.
Nach der Schule haben Sie eine Ausbildung gemacht in einem Metallberuf, aber das war offensichtlich nicht so Ihr Ding.
Ich habe nur ein Grundbildungsjahr Metall gemacht und das war aber im Zuge der Berufsfachschule, wo ich meinen Realschulabschluss nachgeholt habe.
Und dann haben Sie aber das Fachabi auch gemacht danach.
Genau. Und dann habe ich weiter die fortbildende Schule besucht und mein Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht.
Und der Papa wollte eigentlich, dass Sie zum Bundesgrenzschutz gehen und die Mama, dass Sie ins Lehramt gehen. Und die hat sich dann durchgesetzt?
Man hat ja bis dahin auch nichts anderes kennengelernt, außer Schule.
Naja, Musik. Ich meine,
gerade was so Arbeitseffizienz auch anbelangt, schien ja der Lehrerberuf recht attraktiv, wenn man dachte, so große Sommerferien, da hast du wenigstens mal ordentlich Urlaub. So,
ja.
Und Herbstferien, Osterferien. Ja, ganz früher wollte ich Pastor werden, weil ich dachte, der muss nur einen Tag die Woche arbeiten. Und Lehramtsstudium war dann aber nicht das, was ich dann wirklich gerne machen wollte.
Aber dieses Studium, Sie haben Musik und Mathe studiert. Das ist ja eine ziemlich skurrile Kombination. Man ist doch eigentlich eher künstlerisch oder naturwissenschaftlich. Aber Sie haben die Variante des Gemeinsamen da gesucht.
Keinesfalls. Also es gibt dieses Crossover von Mathematik und Musik. Das hat sehr viel miteinander zu tun. Also Musik ist im weitesten Sinne auch Mathematik. Weil man könnte das rein theoretisch alles sogar berechnen.
Wenn ich das früher gewusst hätte.
Das ist schon auch Mathematik. Und es gab viele hervorragende Mathematiker, wie beispielsweise Einstein ja hervorragend Geige gespielt hat. Also,
wobei Einstein natürlich auch genial war.
Richtig, ich will mich hier jetzt keinesfalls mit Herrn Einstein vergleichen, um Gottes Willen. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es das häufiger gibt, so diese Veranlagung.
Was ich aber ganz spannend finde, Ende der 70er, da haben Sie so einen Tramp-Urlaub gemacht mit Ihrem Freund, Frankreich und Spanien, und haben da Straßenmusik gemacht.
Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich bin mit 500 D-Mark, hatten wir beide, jeder eingesteckt. Und wir wollten eigentlich so Richtung Süden trampen. Es war Januar, Februar, so die Ecke rum, und es war ziemlich kalt. Also haben wir uns kurz entschlossen, schon mal ein paar Fahrkarten gekauft, mal nach Frankreich, da war schon die Hälfte des Geldes weg, und dann noch eine weitere Fahrkarte bis kurz hinter die spanische Grenze, da war das Geld dann komplett vergriffen. Und der Zug fuhr aber erfreulicherweise dann noch weiter Richtung Süden, und wir sind dann einfach mal sitzen geblieben und haben gedacht, okay, wenn sie uns rausschmeißen, dann schmeißen sie uns raus, dann treppen wir von dort aus halt weiter. Aber es wurde, je südlicher wir kamen, natürlich dann auch immer wärmer, erfreulicherweise. Und das war ja unser Anliegen, irgendwie in die Sonne zu kommen. Und so verschlug es uns also nach Granada. Und dort angekommen hatten wir halt keinen Pfennig mehr auf der Naht und mussten notgedrungen dann erstens im Park übernachten und zweitens dann den nächsten Tag Gitarre in der Fußgängerzone spielen und ein paar Stücke singen und haben damit eigentlich ganz gut Geld verdient.
Was haben Sie da so gesungen?
Das waren Sachen von Leo Kottke, Lämmerhirt. Wir haben viel Picking-Gitarre gespielt, so mit Western-Gitarren. Crosby, Stills, Nash & Young waren damals unsere Helden. Bob Dylan, Blowing in the Wind, solche Sachen.
Mhm. Was war denn das für ein Gefühl? Ich meine, Sie haben das eben so gerade gesagt, im Park übernachtet. Ich meine, das macht man ja auch nicht alle Tage zum Beispiel. Oder eben auf der Straße zu stehen und nicht zu wissen, habe ich heute Abend noch was zu essen oder zu trinken.
Für mich war das eine der eindringlichsten Erfahrungen überhaupt. Und ich kann das eigentlich nur jedem nahelegen, so eine Zeit mal zu versuchen. Weil seit diesem Erlebnis weiß ich eigentlich, es geht immer irgendwie weiter. Egal wie schlimm oder wie schwer es kommt, es geht weiter. Und auch die Rückreise gestaltete sich kompliziert von Spanien aus. Da musste ich nämlich meine Gitarre verkaufen.
Oh, das tut aber weh, oder?
Ja, aber es blieb uns nichts anderes übrig, weil sonst hätten wir von den umgerechnet 10 D-Mark, die wir so um und bei jeden Tag verdient haben durch unsere Straßenmusik, ja, davon irgendwie noch 2 D-Mark Rücklagen für die Zukunft und für die Rückreise. Da hätten wir ungefähr, weiß ich nicht, so 1,5 Jahre spielen müssen, um das Geld für die Rückreise zusammen zu haben.
Bisher hat ja alles noch nicht so sehr viel mit Schauspielerei zu tun. Wie kam es denn nun zu Ihrer Entscheidung, Schauspielerei zu machen?
Ich wohnte während des Studiums in Kiel in einer WG, so eine typische
Männer-WG.
Studenten-WG. Nee, keine Männer-WG. Nee, es gab auch 2 Mädels und man konnte vom Fußboden essen, weil da lag das meiste. Dort in dieser WG wohnte nämlich auch die Uta Maria Torp. Und die war bereits an der Schauspielschule. Und die sagte zu mir, Mensch, du blödelst immer so viel rum, kultivier das doch mal, werd doch Schauspieler. Und so kam das.
Machen wir mal einen Sprung. Seit 2002 ermitteln Sie als Hauptkommissar Frank Thiel zusammen mit Jan-Josef Liefers in Münster für den Tatort. Das ist ein Dreamteam, oder?
Das macht sehr viel Spaß. Ja.
Mussten Sie sich erst zusammenraufen oder war das von Anfang an sehen und wissen, ist die gleiche Wellenlänge?
Nee, das war erfreulicherweise wirklich gleich von Anfang an. Und ich entsinne mich da an die eine Szene, wo eigentlich gleich der Knopf aufging und wir wussten, das passt super zusammen. Und zwar die Szene in dem Tatort Der dunkle Fleck. Da marschierte ich mit einem riesigen Karton, einem Bettgestell die Treppen rauf. Und Herr Professor Börne, mir vis-à-vis wohnend, wollte sich als Hausbesitzer vorstellen. Und er stand halt direkt hinter mir und ich schwenkte mit diesem Karton so hin und her. Und normalerweise, ja, würde man das eben einmal machen und wir haben das auf Anhieb irgendwie so hingekriegt, dass er eben das erste Mal so noch knapp untertauchen konnte, das zweite Mal nochmal knapp unter und das dritte Mal kriegt er das Ding halt voll vor den Ömmel und die Frontzähne wurden verletzt. Und das war, ja, da
der Beginn einer langen Freundschaft.
War klar irgendwie, das Ding funktioniert, mit dem kann ich mir gut die Bälle zuschmeißen.
Sie haben ja 2011, also in diesem Jahr, mehrere große Preise bekommen, unter anderem die Goldene Kamera. Und haben ihm auf der Bühne eine Liebeserklärung gemacht, die er ihnen auch zurückgegeben hat.
Ja, und? Jetzt soll ich hier im Radio sagen, ich will ihn heiraten, oder?
Nein, das war schon ungewöhnlich. Das war sehr emotional und sie hatten wirklich beide Pippi in den Augen.
Ich meine, das ist ja auch sowas. Im Beruf des Schauspielers muss man sich sehr öffnen und das gelingt mal mehr und mal weniger. Und Jan gehört auf jeden Fall zu denen, bei denen es mir eher mehr gelingt.
Sie haben dann noch den Jupiter bekommen als bester Fernsehdarsteller, die Goldene Henne, Schauspiel. Viel mehr geht ja eigentlich gar nicht in einem Jahr, überhaupt 3 solcher Preise. Lief also beruflich ganz toll, privat nicht so dolle in diesem Jahr. Sie haben gerade die 2. Scheidung hinter sich.
Gute Frage. Nächste Frage.
Ja, ja. Das war gar nicht die Frage, sondern das war die Feststellung.
Ja.
Wenn Sie so im Nachhinein sagen, würden Sie sagen, dass tatsächlich der Job da auch ein bisschen mit dran schuld ist, dass Sie zu selten da waren, dass es vielleicht zu viel Eifersucht gab, dass es einfach zu viel Öffentlichkeit gab?
Das ist eben in der Tat, wie Sie gerade schon sagten, eine Glaubensfrage. Und wenn man daran, wer glaubt, kann schon einiges bewältigen.
Blick aufs Meer. Warum gerade jetzt mit 51?
Ja, eben, es hat ja lange gedauert. Mit 13, 14 war so der große Wunsch, da eine Platte zu machen. Und ich habe die Musik lange, lange Zeit so für mich konserviert eigentlich und habe das so an mich gehalten vielleicht auch. Vielleicht auch in gewisser Weise beschützt. Ja, wenn man dann aber doch so langsam das Gefühl hat, okay, mit 51, da hat man schon einiges hinter sich und wer weiß, wie lange es noch gehen kann oder gut gehen kann oder so. Und so mit eben mit dem Blick aufs Meer und ist es dann vielleicht doch sinnvoll, diese Dinge jetzt einfach mal rauszulassen. Und weil, wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie mehr gemacht.
So ein echter Herzenswunsch von Ihnen.
Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite auch wiederum nicht. Ich habe mich auch lange, lange Zeit geziert, das zu tun. Also ich hätte es ja auch nur für mich machen können.
Es sind ja auch sehr persönliche Songs, muss man sagen. Das ist so wirklich so ein Wechselbad der Gefühle, wenn man das hört. Es ist ganz viel drin.
Ja, die sind zum Teil, ich meine, das passiert aber bei der Schauspielerei im Grunde genommen genauso, weil man arbeitet ja aus dem persönlichen Erlebnisfundus heraus. Mhm. Und so ist es natürlich auch beim Musikschreiben. Ich denke mal, wenn Udo Lindenberg beispielsweise oder auch André Heller oder wer auch immer oder Hermann van Veen oder so seine Texte schreibt, dann schreibt er natürlich auch aus der eigenen Erfahrung heraus, aus dem, was er erlebt hat. Insofern sind die immer irgendwo ein bisschen persönlich, sind aber trotzdem natürlich, oder zumindest habe ich es so versucht, sie so zu schreiben, dass sie für jedermann auch nachvollziehbar sind. Also es sind nicht rein persönliche Erlebnisse.
Im Titelsong geht es ja im Grunde genommen um die Forderung nach mehr, immer, immer mehr, immer mehr.
Der Fischer und seine Frau, also auch sehr norddeutsch, Fischer und sin Fru heißt es da oben. Ob dieses permanente Mehr eben wirklich sinnvoll ist, mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Wohlstand, mehr Zeit, mehr Hilfe, mehr Miteinander, ist dem wirklich so? Das sollte man sich eher mal fragen.
Sind Sie jemand, der im Hier und Jetzt leben kann?
Ich lebe sehr viel im Hier und Jetzt. Ja, ich glaube, dass es manchmal wirklich sehr viel einfacher ist, wenn man im Hier und Jetzt ist und lebt und bisweilen auch genießt. Ich glaube einfach, dass viele Menschen sich sehr, sehr schwer tun, indem sie etwas Altes, was vielleicht negativ gewesen ist in ihrem Leben, nicht mehr so richtig loswerden. Und an der Stelle, denke ich, ist Loslassen eben ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um vorwärts zu kommen, um weiterzukommen, um was anderes machen zu können. Da muss man schon loslassen.
Was mir auch sehr gut gefällt, ich bin nun mal so, das hat ja so damit zu tun, was man denkt, was man fühlt, auch zulassen zu können.
Richtig, ja.
Können Sie das? Mussten Sie das lernen oder konnten Sie das immer schon?
Ich glaube, da bin ich ein Naturtalent.
Sind Sie eher ein Bauch- oder eher ein Kopfmensch?
Unbedingt ein Bauchmensch.
Welches sind denn Ihre ganz persönlichen Lieblingssongs? Sicherlich alle sind toll, aber haben Sie so, wo Sie sagen, also der berührt mich ganz besonders oder die beiden, die drei berühren mich ganz besonders?
Mein Leib- und Magensong ist auf jeden Fall Schön, dass du da bist. Es gehört dazu. Dann dieses großartige Engagement von Danny für Wieso bist du immer noch da? Glaube ich, denke ich mal auch sehr anrührend. Und Polonaise International. Ja, weil das hat so ein bisschen Schwung und Elan irgendwie.
Sie
soll ja nicht nur triefend und furchtbar und traurig sein.
Nee, sind die aber auch gar nicht, finde ich. Sie haben also erstmal die breite Palette inhaltlich, aber auch musikalisch. Es gibt Chansons, es gibt Walzer, Klezmer ist dabei, Balladen, Rocknummern. Also ist eigentlich nichts ausgelassen.
Ja, ich glaube, das hat eben auch viel mit meinem eigenen musikalischen Werdegang zu tun, dass ich eben durch den Kirchenchor viel Bach, Händel, Mozart etc. hab kennenlernen dürfen. Dann kam die Popgeschichte mit Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan, Frank Zappa und was weiß ich nicht, bis hin zu meinem Gitarrengott Pat Metheny oder Tommy Emanuel. Also es ist halt wirklich sehr, sehr breit gefächert. Auch mein Musikgeschmack, was ich alles mag. Also ich mag auch elektronische Musik, Grünen Dorfmeister oder... Das ist eben ein sehr, sehr breites Spektrum. Ich kann und mag mich da auch nicht so richtig festlegen. Und es macht ja auch Spaß, in verschiedenen Genres irgendwie zu agieren. Und vielleicht, wenn dann an der Stelle der durchgehende Faden vielleicht die Stimme ist oder Stimme sein kann, dann haut es ja vielleicht auch wieder hin.
Sie spielen auch die ganze Zeit selbst Gitarre?
Ich spiele die ganze Zeit bei allen Stücken eigentlich selbst Gitarre. Mhm.
Dann würden wir gerne jetzt ein Stück hören.
Mein Gott, es gibt ein Stück, das kann man machen. Passagiere. Wir sind nur die Passagiere auf einer Reise ohne Ziel. Keiner kennt den Captain, keiner weiß, wohin der will. Tausend Wege, tausend Fragen, was ist Liebe, was ist Glück? Und dann am Ende deiner Tage schließt die Tür und tritt zurück. Hörst du, wie die Welt sich dreht, wie durch das Licht der Tag entsteht, wie Sonnenstrahl das Leben weg. Finstern ist das Licht entdeckt. Hey. Hunger, Krieg und Katastrophen, da könnt ihr forschen, wie ihr wollt. Habt ihr für eines eine Lösung, hat euch Natur schon überholt. Alles Wissen, alles Denken macht am Ende keinen Sinn. Die Natur bestimmt die Richtung, bestimmt Ende und Beginn. Hörst du, wie die Welt sich dreht, wie durch das Licht der Tag entsteht, wie Sonnenstrahl das Leben weckt, wie Finsternis das Licht entdeckt. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wir sind nur die Passagiere auf einer Reise ohne Ziel. Keiner kennt den Captain, keiner weiß, wohin der will. Tausend Wege, tausend Fragen, was ist Liebe, was ist Glück? Dann am Ende deiner Tage schließt die Tür und tritt zurück. Na na, da ba da da, da 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 da, da ba da da ba, na na na, da ba da da.
Ab Januar sind Sie auf Tour, auch hier bei uns in Berlin. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Mit genau. Handverlesenem Orchester.
Ja, mein Inselorchester wird mit dabei sein. Wir sind insgesamt 10 Mann auf der Bühne. Und ein kleines Streichquartett ist da mit dabei. Cello, Bratsche, Violine und Kontrabass eben auch gestrichen. Und damit wollen wir dann in der UdK auftreten. Da sind wir zu Gast im Januar. Und in Potsdam wird es auch ein weiteres Konzert. Diesmal aber leider ohne das Babelsberger Filmorchester. Da sind wir also auch nur in Anführungsstrichen mit dem Inselorchester zugegen.
Da freuen wir uns sehr drauf. Axel Prahl, danke, dass Sie hier waren.
Bedanke mich ebenfalls.